Moin Jungs, wie geht's?
Servus, Kastra.
Ich hätte eine ganz kurze Frage an euch. Und zwar muss ich am Montag ein Referat zur Zeit und Ewigkeit in der Barockzeit halten. Und ich weiß ja, das war euer MSA-Thema. Deswegen wäre es okay, wenn ich euch da kurz ein paar knackige Fragen stellen würde.
Klar.
Ja, gerne.
Perfekt. Ich habe auch nicht so viel Zeit. Wir müssen es ja etwas kurz fassen, so 5 bis 10 Minuten. Aber ich fange einfach mal an. Und zwar erstmal ganz generell, warum spielt die Zeit und Ewigkeit eine so große Rolle im Barock?
Okay, also erstmal musst du wissen, als Hintergrundwissen, es gab damals den Dreißigjährigen Krieg und durch ihn ist circa ein Drittel der Gesamtbevölkerung gestorben. Und dazu kamen dann noch Krankheiten und Epidemien, wie zum Beispiel die Pest. Und dadurch, dass viele Menschen gestorben sind, war der Tod eben ein wichtiges Thema zu Zeiten des Barocks. Und die Menschen wurden ständig daran erinnert. Und genau deshalb ist ihnen bewusst geworden, dass sie auch einmal sterben werden und ihre Zeit damit begrenzt ist.
Ah, das ist ja, du hast recht. Aber du redest jetzt ja hauptsächlich über die Zeit. Was ist denn mit der Ewigkeit?
Ja, Kasper, das ist so. Die Menschen wussten ja damals, dass der Körper mit der Zeit halt verfällt und jeder irgendwann stirbt. Aber die haben daran geglaubt, dass etwas den Tod überdauert. Und das ist nicht der Körper, sondern es ist die Seele, die verbleibt. Und ein Beispiel dafür finden wir im Gedicht Vergänglichkeit der Schönheit von Christian Hoffmann von Hoffmannswalde aus dem Jahr 1695. Dort schreibt er in den letzten beiden Versen: Dein Herze kann allein zu aller Zeit bestehen, dieweil es die Natur aus Diamant gemacht. Mit dem Herzen ist in dem Fall nicht das körperliche Organ gemeint, weil das verfällt ja auch, sondern halt die Seele. Und die bleibt zu aller Zeit bestehen, weil sie halt aus Diamant gemacht ist. Wir wissen, Diamant ist ein sehr hartes und schwer zu zerstörendes Material, und deswegen wird es halt damit verglichen.
Ja, echt interessant, okay. Aber wenn wir jetzt etwas tiefer in die Materie reingehen, etwas genauer angucken, gab es denn irgendwie wichtige Motive oder Eckpunkte in der Zeit und Ewigkeit?
Ja klar, es gab damals mehrere Motive. Eins davon ist Carpe Diem, das heißt so viel wie nutze den Tag. Und das heißt auch noch dazu, dass man sich nicht von der Angst vor dem Tod leiten lassen soll, sondern dass man seine Zeit eben, wie es auch schon sagt, die einem bleibt, bewusst genießt. Also für seinen Vortrag habe ich da ein Beispiel in Ich empfinde fast ein Graben von Martin Opitz aus dem Jahr 1624. Also in dem Gedicht versteht ein lyrisches Ich in Strophe 2, so ab Vers 11 ungefähr, dass der Bach unseres Lebens, das wir führen, auf ihr letztes Ende hinläuft. Also ihm wird klar, dass wir alle einmal am Ende dieses Baches, also am Ende unseres Lebens, ankommen werden, weshalb es seine restliche Zeit, also das lyrische Ich, genießen und feiern will. Das kannst du in Strophe 5 ab Vers 37 sehen. Hier heißt es nämlich: Lass ich gleich nicht viel zu erben, also habe ich edlen Wein, will mit anderen lustig sein, muss ich gleich alleine sterben. Also das lyrische Ich bemüht sich nicht mehr darum, ob es viel hat oder ob es viel zurücklässt, sondern es ist ihm viel wichtiger, edlen Wein zu haben, damit es für den Moment, also für den Tag, glücklich sein kann, weil der Reichtum ihm ja nichts mehr nützt, wenn er tot ist.
Ja, das ergibt Sinn. Das Carpe Diem, davon hatte ich auch schon gehört. Aber du sprachst ja gerade an, gibt irgendwie mehrere Motive. Und ich meine, ich hätte davon gehört, dass es auch noch so ein Motiv gibt, das heißt irgendwie Motimento oder so.
Ja, so ähnlich. Memento Mori heißt das Ganze. Das ist lateinisch für denke daran, dass du stirbst, oder du kannst ganz allgemein mit Gedenke des Todes übersetzen. Und dieser Ausspruch geht als Vanitas-Symbol. Und Vanitas ist ein Wort für die jüdisch-christliche Vorstellung von der Vergänglichkeit alles Irdischen. Und ein Beispiel für Memento Mori, ein gutes, finden wir wieder im Gedicht Vergänglichkeit der Schönheit von Hoffmannswaldau. Da schreibt er direkt zu Anfang in Vers 1 und 2: Es wird der bleiche Tod mit seiner kalten Hand dir endlich mit der Zeit um deine Brüste streichen. Also er spricht den Lehrer, den, sorry, der spricht den Leser direkt an und führt ihm vor Augen, dass er irgendwann sterben wird. Also es wird im Futur der bleiche Tod dir endlich mit der Zeit um deine Brüste streichen. Also er führt diesen, denke daran, dass du stirbst, diesen Gedanken dem Leser nochmal direkt vor Augen. Und das ist ein sehr gutes Beispiel davon.
Ja, das klingt total plausibel und was Sven erklärt hat über Carpe Diem auch, aber irgendwie, wenn ich das beides mir so zusammen angucke, dann sind das doch totale Gegensätze. Wie kann das denn sein?
Also ja, du hast da voll recht. Also generell im Barock gab es sehr viele Widersprüche. Ja, hat auch eigentlich angefangen mit so einem Widerspruch, eben zum Beispiel bei dem Dreißigjährigen Krieg. Da war es am Anfang eben auch so Protestanten gegen Katholiken, also auch so Frieden und Krieg. Aber auch der Absolutismus damals. Es gab eben auf der einen Seite extreme Armut vom unteren Stand, aber auch der Adel auf der anderen Seite eben, die im extremsten Überfluss gelebt haben. Und eben weil es damals so viele Widersprüche gab, auch in der Bevölkerung, war die Antithetik damals ein sehr beliebtes Stilmittel. Das heißt, man stellt quasi eine These auf und direkt gegenüber eine Antithese. Da hast du ein schönes Beispiel in Es ist alles eitel von Andreas Gryphius. Das schreibt er direkt in der ersten Strophe. Was dieser heute baut, reißt jener morgen ein. Und wo Itz und Städte stehen, wird eine Wiese sein. Aber eben, wie du auch schon gesagt hast, wird auch die Mentalität der Menschen, weil die auch ein bisschen widersprüchlich, eben weil sie sozusagen auch an den Tod erinnert wurden, haben die einen eben das gemacht, was Emil schon gesagt hat, waren eher ein bisschen pessimistisch, haben gesagt, okay, das Leben ist sowieso nichtig. Und dem gegenüber war eben, was ich schon gesagt habe, Carpe Diem, dass man die Zeit genießen soll, eben weil sie vergänglich ist und weil sie begrenzt ist. Also hast du hier wieder einen Widerspruch.
Okay, ihr habt mir das wirklich perfekt erklärt. Ich weiß jetzt schon fast alles, aber irgendwie für mich stellt sich noch die Frage, die Barockzeit war ja so die Zeit des Schreckens und die Zeit des Krieges und ihr habt mir jetzt sehr viel auch über die Lyrik erzählt, aber irgendwie war die Barockzeit ja auch die Zeit der Künste. Und da frage ich mich, ist die Zeit in Ewigkeit auch irgendwie in Bildern oder Gemälden vertreten?
Ja, klar, also die Zeit und Ewigkeit ist in sogenannten oder war in sogenannten Figurengedichten vertreten. In dieser Art von Bildern wurde die Zeit und Ewigkeit halt durch Totenköpfe, Kreuze, verfaulte Früchte oder das Anordnen von Texten in Form von einer Sanduhr repräsentiert. Diese Zeichen halt, die brachten halt die Symbolik der damaligen Zeit, also wie Vergänglichkeit oder Tod, sehr gut und sehr stark zur Geltung. So kannst du dir selber
Oh.
vorstellen.
Ja, also echt, ihr habt mir das perfekt erklärt, aber irgendwie für mich persönlich würde ich das gerne noch einmal so zusammenfassen. Ihr gebt mir einfach nur ein kurzes Go, ob das richtig ist, okay?
Okay.
Jo, okay,
Klar.
perfekt. Also als erstes, unter Memento Mori versteht man den Gedanken an den Tod, der zu der damaligen Zeit durch Krieg und Schrecken allgegenwärtig war.
Richtig.
Richtig? Okay, perfekt. Dann haben wir Carpe Diem, das heißt übersetzt, nutze den Tag. Und dieses Motiv ruft dazu auf, das Leben zu genießen und fröhlich zu sein, sozusagen. Und es steht im Kontrast zu dem Memento Mori-Motiv. Ist das richtig?
Ja, passt genau.
Okay, und dann haben wir als allerletztes noch die Vanitas, die Vergänglichkeit. Und die steht auch im Kontrast zu Carpe Diem und so auf einer Wellenlänge mit Memento Mori. Und das Motiv thematisiert die Begrenztheit und Vergänglichkeit des irdischen Daseins. Ja?
Ja.
Okay, Jungs, echt. Vielen, vielen Dank. Gibt es noch irgendwas, was ich wissen muss oder was ihr mir mitgeben wollt für morgen oder so?
Du, also ich habe damals fürs Referat auch eine Gedichtsanalyse zu diesem Gedicht, was ich jetzt zweimal zitiert habe, Vergänglichkeit der Schönheit, habe ich eine Gedichtsanalyse dazu geschrieben, weil ich fand einfach, das hat so gute Beispiele oder das zeigt ganz gut diese Motive des Barock, der Barocklyrik. Ich kann dir die einfach mal rüberschicken als Inspiration. Vielleicht kannst du auch ein bisschen was davon mitnehmen ins Referat. Ja, wenn du möchtest, schicke ich dir das.
Das wäre richtig gut. Vielen, vielen Dank.
Ja, und Kaspar, ich habe auch noch was für dich. Du hast vorhin angesprochen mit Figurengedichten. Ich kann dir auch noch mal so ein Figurengedicht schicken, dass du auch vielleicht dafür deinen Vortrag noch ein kleines Bild hast, wo du ein bisschen noch Bonuswissen einbringen kannst.
Oh, das wäre richtig gut. Perfekt. Vielen, vielen Dank. Okay, ich muss mich ranhalten. Ich muss zum Essen. Ich freue mich mega auf Montag. Das werde ich rocken. Und wir sehen uns im Online-Meeting wieder.
Jo, du machst das, Kaspar.
Perfekt, danke. Ciao, Jungs.
Ciao.